Servus und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge technischen Infos, wo ich berichte von meinen Erfahrungen, so wie ich die Dinge sehe. Beim Golden Globe Race wird es richtig spannend. Es ist derzeit nach wie vor der Jean-Luc Van der Heede in Führung. Er befindet sich derzeit mitten am Atlantik, ca. 600 Seemeilen nordwestlich von den Kapverdischen Inseln. Den Passatgürtel hat er bereits hinter sich und er ist gerade dabei oder hat jetzt in den letzten Stunden bzw. in den letzten 18 Stunden mehr oder weniger die Zeit totgeschlagen, weil er hier Strafstunden sozusagen abwarten hat müssen. Das ist deshalb, weil er im Pazifischen Ozean, also das ist schon länger her, gekentert ist bzw. gepitchrolled ist, also vorne übergekentert ist und eigentlich kurz davor war, aufzugeben und hat dann das Satellitentelefon benutzt, was ihnen aber laut Reglement eigentlich nicht gestattet ist. Und aus diesem Grund hat er sozusagen hier die Strafminuten bekommen, weil er nämlich anschließend beschlossen hat, dann doch das Rennen weiterzufahren. Wie man sieht, relativ erfolgreich. Es ist ihm also gelungen, ein sogenanntes Jury-Rig, also ein Notrig aufzubauen, mit dem er seither bereits mehrere tausend Meilen, also um Kap Horn und auch den gesamten Atlantik nach Norden gefahren ist und nach wie vor im Rennen ist. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden mit dem Max Latz, der Niederländer, der hier auf Aufholjagd ist, der seine Kiste den Berichten zufolge ziemlich prügelt, unter Anführungszeichen eben, weil es hier schon die Chance gibt, den Jean-Luc aufzuholen. Also garantiert ist es nicht, aber die Möglichkeit besteht. Also es ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Der Max Latz befindet sich derzeit noch im Nordostpassat, was ihm also eben gute Winde und günstiges Vorankommen ermöglicht, aber natürlich ist auch für den Mark irgendwann einmal der Passatgürtel vorbei. Der Mark ist derzeit ca. 400 Seemeilen südwestlich von den Kapverdischen Inseln. Das bedeutet also eine Entfernung zum Ziel, jetzt ein Distance to Finish vom Leaderboard. Da habe ich hier die Zeiten, also die Entfernungen vor mir, die sind hier aktualisiert worden, zum letzten Mal am 7. Jänner um 16 Uhr UTC. Also bei mir ist es jetzt gerade 19 Uhr UTC, also das war vor 3 Stunden circa, hat der Jean-Luc noch eine zurückzulegende, also rechnerische Distanz von circa 2100 Seemeilen und der Max Latz hat 2500 nautische Meilen noch vor sich, also das sind 400, also unter Anführungszeichen nur 400 Seemeilen Distanz. Da kann man sich aber relativ einfach ausrechnen, welche Geschwindigkeit er da vorlegen muss, damit er den Jean-Luc tatsächlich noch einholen kann. Ja, also planmäßig, wenn alles so weitergeht, dann werden die beiden also Ende Jänner auf jeden Fall im Ziel in Le Sable-Stolon in Frankreich ankommen. Ja, der Uko Randma hat Glück gehabt, einen relativ schweren Sturm vorhergesagt bekommen, der aber dann doch nicht, also ist schon gekommen, aber doch nicht so gefährlich, beziehungsweise er war dann doch nicht so nahe im Zentrum wie befürchtet und die Sache ist dann relativ rasch doch vorbeigezogen. Der Uko Randma befindet sich derzeit auf ca. 34 Grad südlicher Breite und nähert sich jetzt derzeit gerade den südlichen Rossbreiten, also eine relativ lang windarme Gegend eigentlich. Auch noch im Rennen nach wie vor auf Platz 4 der István Kopa auf ca. 47 Grad südlicher Breite mit einer Entfernung, also Distance to Finish von derzeit ca. 6370 nautische Meilen. Der befindet sich ein paar hundert Meilen nördlich der Falklandinseln, also im Südatlantik. Und auf fünfter Stelle befindet sich der Finne Tapio Lehtinen nach wie vor, der mit seinen Entenmuscheln ziemlich zu kämpfen hat und hier eine Durchschnittsgeschwindigkeit von gerade mal 3 Knoten zusammenbringt. Auf dessen Rumpf sind also eine Menge großer Entenmuscheln angewachsen im Laufe eben der Wochen und Monate. Er befindet sich derzeit noch immer im Pazifik und zwar ungefähr an dieser Stelle, wo die Susi Godell geborgen, also gerettet worden ist und ihr Schiff untergegangen ist, also noch ziemlich weit weg vom Kap Horn, also um es genau zu sagen, ca. 2100 Seemeilen, also da kann man sich bei 3 Knoten Geschwindigkeit relativ leicht ausrechnen, wie lange er da braucht. Also in Stunden sind das ungefähr 700 Stunden, wenn man das in Tage umrechnet. Ja, also das ist auf jeden Fall noch ein Monat, also bis er hier bis zum Kap Horn zumindest kommt. Und wir können nur wünschen, dass er da nicht wie seine Kollegen und Kolleginnen eben Schiffbruch erleidet und das Rennen sozusagen weiterfährt. Beziehungsweise ist zu hoffen, dass er vielleicht seine Muscheln irgendwann los wird. Er hat das schon öfters probiert, ist aber dann aufgrund von Haisichtungen doch wieder, also hat das abbrechen müssen. Also man muss sich vorstellen, man befindet sich da im Südpazifik, wo im Umkreis von mehreren tausend Meilen keine Menschenseele ist und auch keine Insel oder sonst irgendwas. Und dann geht man da alleine über Bord, um beginnen mit einer Spachtel Entenmuscheln abzukratzen von seinem Boot. Also ich kann mir durchaus etwas Besseres vorstellen. Und dabei muss man dann von Zeit zu Zeit immer Ausguck halten, ob keine Haie in die Nähe kommen und vielleicht einmal eine Kostprobe nehmen. Auf jeden Fall wünsche ich ihm, dass er seine Muscheln doch noch los wird, um hier ein bisschen mehr Speed zu bekommen und nicht noch da einen Monat lang dahin zu dümpeln und jeden Tag eventuell vielleicht doch von einem Sturm überrascht zu werden. Für die heutige Episode habe ich mir das Thema Schiffsküche gewählt. Ich habe darüber vor einiger Zeit einmal auch einen Artikel, beziehungsweise einen Teil 1, das ist eine Artikelserie, allerdings Teil 2 habe ich bis heute nicht geschafft, fertig zu schreiben. Es war also schon im August hier einen ersten Artikel mit dem Titel Schiffsküche Teil 1 Lebensmittel geschrieben und das möchte ich hier ein bisschen erzählen. Die Idee für diesen Artikel bzw. für diesen Podcast ist daraus entstanden, dass ich in den meisten Fällen mit fremden Crews unterwegs bin, wenn möglich natürlich vorher immer eine Turn-Vorbesprechung mache, wo wir auch Verpflegung und solche Dinge diskutieren, was aber bei den Ausbildungsturns zum Beispiel nicht normalerweise zumindest nicht der Fall ist, da die Leute hier einfach aus ganz Europa anreisen und dann eben am Samstag mehr oder weniger sich zum ersten Mal sehen und dann plötzlich gleich eine Verpflegungsliste aufstellen sollen. Und die Erfahrung ist halt, dass das manchmal recht gut funktioniert, manchmal weniger funktioniert, also in jedem Fall immer auf jeden Fall Optimierungspotenzial drinnen ist und die Gründe sind da vielfältig. Oft scheitert es aber an einfachen Dingen, sage ich mal, also jetzt nicht nur bei Leuten, die zu Ausbildungsturns kommen, sondern auch bei gebuchten Urlaubsturns, wo Leute einmal Urlaub auf einem Segelboot machen wollen oder sonst, also nicht, wenn jemand hier nicht die Routine hat, auf einem Boot zu kochen und 5, 6, 7, 8 Leute zu versorgen, dann kann das durchaus eine Herausforderung werden. Viele Leute haben nicht so die Idee, was man da überhaupt kochen kann. So prinzipiell nicht, das würden sie zu Hause vielleicht auch nicht hinbringen und schon gar nicht auf einem Boot und nicht in der Menge. Das ist immer die Frage, na, wie viel benötigt man dann, wie viel isst jemand überhaupt und was kann man überhaupt einkaufen beziehungsweise was kann man überhaupt zubereiten. Und aus diesen Überlegungen ist sozusagen die Idee für meinen Artikel und für diesen Podcast hier entstanden. Im Speziellen liegt mein Fokus hier jetzt etwas doch auf längeren Reisen, also nicht nur auf Daysailing, wo man gerade am Wochenende mal 2 Tage irgendwo unterwegs ist, sondern doch auf längeren Reisen, wo man sich für mehrere Tage oder eine ganze Woche oder 2 Wochen unter Umständen verpflegen muss. Und natürlich auch ist es auf jeden Fall ein Unterschied, ob man in den Sommermonaten im Mittelmeer irgendwo hinfahrt oder vielleicht doch zur kälteren Jahreszeit unterwegs ist, weil das natürlich den Speiseplan auf jeden Fall ändert oder ändern kann. Zum einen ist natürlich die Lebensmittelauswahl im Sommer eine andere als die im Winter und zum anderen hat man im Normalfall einen anderen Bedarf an Lebensmittel bzw. eben an Nährstoffen, wenn man im Sommer unterwegs ist und eigentlich nur im Rahmen eines Urlaubsturns eigentlich den ganzen Tag nichts macht, oder wenn man doch in einer kälteren Jahreszeit unterwegs ist und hier wirklich seglerisch unterwegs ist, beziehungsweise muss nicht unbedingt die kältere Jahreszeit sein. Wenn man also im hohen Norden unterwegs ist, dann ist es auch im Sommer dort natürlich nicht ultimativ warm und da hat man einen ganz anderen Bedarf eben an Nährstoffen und das sollte natürlich auch bei den Lebensmitteln dann beziehungsweise bei den Gerichten berücksichtigt werden. Das heißt, mein Fokus liegt jetzt hier doch eher auf längeren Reisen und auf kühleren Reisen, wo es eben darum geht, dass die Leute viel essen und auch was Warmes essen. Es gehört vielleicht hier nicht ganz jetzt zu diesem Thema, aber wenn man zum Beispiel an einen Überstellungsturn denkt, dann ist es bei mir auf jeden Fall so, da bin ich absolut der Meinung, also bei mir auf meinen Turns und wie ich ja eingangs gesagt habe, also meine Podcasts handeln ja von meinen Erfahrungen und so wie ich die Dinge sehe. Auf jeden Fall auf meinen Überstellungsturns ist es so, dass es auf jeden Fall zumindest einmal am Tag eine warme Mahlzeit geben muss. Die Überstellungsturns finden in der Regel immer dann statt, wenn es doch eher ungemütlich ist und es ist ohnehin anstrengend genug und man braucht einmal am Tag eine vernünftige Mahlzeit und man muss auch die Crew entsprechend versorgen, dass sich die Crew wohlfühlt. Wenn sich die Crew wohlfühlt, dann passieren weniger Fehler und der ganze Turn läuft auch sicherer ab dadurch. Diese warme Mahlzeit gibt es bei mir normalerweise am Abend, also im Wachwechsel. In der Regel um 18 Uhr ist das ungefähr. Also ich fahre hier zwei kurze Wachen, klassisches englisches Wachrad benutze ich, wo es 16 bis 18 und 18 bis 20 Uhr die zwei sogenannten Hundewachen gibt, um eben den Wachrhythmus sozusagen zu verändern, damit nicht immer dieselben Personen um dieselbe Uhrzeit sind. Und genau um 18 Uhr gibt es dann eben in diesem Wachwechsel sozusagen dann das Abendessen für alle. Also die einen, die gerade in der Wache sind, essen eben nach 18 Uhr und die anderen, die in die Wache gehen, müssen halt vor 18 Uhr essen. Aber so in etwa ist das getimt. Und die, die gerade Wachdienst von 16 bis 18 Uhr gehabt haben, sind dann auch gleich eingeteilt, um den Abwasch zu erledigen. Aber zurück zum eigentlichen Thema, also zur Verpflegung und zum Kochen und zu den Gerichten. Also wie schon erwähnt, ist eine gute Verpflegung auf jeden Fall das Um und Auf für das Wohlbefinden der Crew und natürlich nicht nur von der Crew, sondern auch vom Schiffsführer, also vom Skipper oder Schiffsführerin, ist ganz klar. Aber in erster Linie geht es natürlich um die Crew. Und als Schiffsführer muss man natürlich dafür sorgen, dass es einem selbst, dem Boot und der Crew geht, weil nur dann läuft das Ganze sozusagen reibungslos und mit mehr Sicherheit sozusagen ab. Ursprünglich habe ich ja gesagt, die Planung und die kurzfristige Planung, wenn sich Leute zum ersten Mal treffen, ist dann oft etwas schwierig. Das liegt dann an verschiedenen Gründen. Oft ist es so halt, dass das Repertoire an Rezepten nicht ultimativ groß ist oder manchmal scheitert es einfach auch an der Vorstellungskraft, dass man eben außer Spaghetti doch noch was anderes kochen kann. Bei manchen fehlt es einfach am Selbstvertrauen, die sagen, naja, sie können das nicht, obwohl sie es eh können. Und oft ist es dann so, dass eben die Abschätzung der Mengen für 6-, 7- oder 8-köpfige Crews doch nicht so einfach ist. Also manche können das ohne Problem. Gelernte Köche bringen das sowieso hin, aber man muss da nicht unbedingt ein gelernter Koch sein, um das hinzubringen. Ich habe dann im Anschluss kommen dann noch ein paar Tipps dazu. Was noch dazu kommt, ist also, dass die Gegebenheiten eben in so einer Yachtküche dann doch etwas anders sind als in einer normalen Haushaltsküche oder eventuell sogar in einer Gastroküche natürlich, weil dort sich der Boden nicht bewegt und auf einem Segelboot natürlich schon der Boden bewegt. Ja, wenn man in einer Anker bucht ist, dann ist das natürlich kein Problem normalerweise. Dennoch ist die Gegebenheit in der Schiffsküche etwas anders, weil es eben klein ist. Man hat also nur einen Herd mit zwei Flammen oder manchmal vielleicht drei Flammen, aber in der Regel kann man sowieso nur zwei gleichzeitig benutzen, weil nicht so viel Platz ist. Auf Charterbooten hat man dann oft nicht die richtigen Kochutensilien mit, die man vielleicht gerne hätte. Dann ist es so, ja, dann hat man vielleicht eine Idee für ein bestimmtes Gericht. Es ist aber irrsinnig kompliziert, weil es aus so vielen verschiedenen Einzelschritten besteht, die man sozusagen separat zubereiten muss, beziehungsweise man benötigt so viel verschiedenes Kochgeschirr, was dann doch auch wieder nicht erwünscht ist, weil man muss das Ganze ja natürlich hinterher auch wieder abwaschen. Also muss man da ein bisschen optimieren, man kann die Gerichte problemlos optimieren natürlich. Jemand, der ein bisschen geübt ist in der Sache, ja, da kann man gewisse Schritte kann man einfach weglassen und ist also halt dann nicht so, wie es daheim ist. Das macht aber eigentlich normalerweise nichts, weil die Leute vor allem auf solchen Überstellungen oder auf längeren Turns sind einfach hungrig und wenn was Warmes am Tisch steht, also so schlecht kann das gar nicht schmecken, dass hier der Hunger ausreichend ist, dass jeder eine Freude hat, wenn er da was Warmes bekommt. Zu den Lebensmitteln ein paar Worte, also die Lebensmittelauswahl, die sollte bedacht sein, also nachdem man hier doch etwas schwierigere Lagerbedingungen auch hat als daheim, also man hat zwar einen Kühlschrank, aber der ist meistens verhältnismäßig klein, Tiefkühler gibt es in der Regel gar nicht, manche Yachten haben vielleicht einen Tiefkühler, aber der ist auch mehr nur dazu gedacht, ein paar Eiswürfeln für die Cocktailtrinker vielleicht parat zu halten, aber nicht um hier jetzt ein Kilo weiß Tiefkühlfleisch einzufrieren oder sonst irgendwie Tiefkühlgerichte parat zu halten. Man hat in der Regel auch keine kühle Speisekammer wie daheim, wo man sich was einlagern kann. Die Luft ist unter Umständen relativ feucht und in den Sommermonaten im Süden unter Umständen auch relativ warm und der Stauraum ist natürlich auch beschränkt. Man hat nicht unendlich viel Platz. Zur Temperatur vielleicht ein paar Worte. Im Süden ist es, also im Mittelmeer zum Beispiel im Sommer natürlich sehr warm, was das betrifft in erster Linie die Außentemperatur und all das, was die Sonne sozusagen anscheint, überall dort, wo die Sonne hinkommt. Die Wassertemperatur steigt in der Regel aber trotzdem, also wenn man am offenen Meer unterwegs ist, normalerweise aber trotzdem nicht über 24 Grad, also auch im Mittelmeer normalerweise nicht. Und das bedeutet, dass es unten im Boot drinnen, umso weiter man unten ist, also vor allem unter den Bodenbrettern zum Beispiel, ebenfalls diese Temperatur hat. Also es bekommt dort nicht 36 Grad wie draußen oder 40 Grad oder so, sondern es bleibt dort unten, ich sage mal in der Bilge und unten in den finsteren Schränken und so weiter, doch relativ kühl verglichen mit der Außentemperatur. Es ist da gerade im Süden besonders wichtig, so vielleicht ein kleiner Tipp, dass man die Fenster in der Früh, also nicht die Fenster, aber die Vorhänge, die man hat und die Sonnenschutzblenden und so weiter, alle drauf gibt, dass die Sonne nicht in das Boot hineinscheinen kann. Weil die Sonne, die hineinscheint, heizt die Oberflächen auf und dadurch wird es im Boot dann auch warm. Vielleicht nicht so warm wie draußen, aber es wird doch wärmer. Und wenn man die Vorhänge also alle zumacht und es schön finster im Boot ist, dann kann die Sonne nicht hineinscheinen und dann bleibt die Temperatur auch, beziehungsweise steigt die Temperatur nicht so schnell an. Ansonsten mit dem Wissen, dass es also unten relativ kühl ist, kann man sich das natürlich bei der Lagerung von Lebensmitteln zunutze machen und entsprechend natürlich die Lebensmittel dorthin geben. Also möglichst tief unten, möglichst finster. Aber Achtung, es sollte natürlich nicht feucht sein. Also nicht, wenn da in der Bilge unten das Wasser drinnen steht und das Ganze richtig die Luft steht, die feuchte Luft. Das bringt dann natürlich nichts. Es muss natürlich schon trocken sein. Wenn es feucht ist, dann braucht man dort nichts hinlegen, weil dann schimmelt es unter Umständen schneller, als wenn man es heraußen liegen hat. Besonders gut haltbar sind natürlich trockene bzw. Getrocknete Lebensmittel. Da gibt es eine ganz große Palette solcher Lebensmittel, die man dann auch mit denen man wunderbare Sachen kochen kann bzw. Beilagen. Also Klassiker sind natürlich hier jetzt die Nudeln, aber auch Reis zum Beispiel, getrocknete Bohnen oder getrocknete Linsen, verschiedene Getreidesorten, also Hirse zum Beispiel, Grieß, Polenta, also ist Polenta ist Maisgrieß, Mehl, getrocknete Pilze, Stärke, Brotbackmischungen und was es da noch alles gibt. Ja. Das sind also alles getrocknete Lebensmittel oder Lebensmittel, die sowieso von Haus aus trocken sind. Diese Lebensmittel halten sich natürlich ewig unter Anführungszeichen, aber natürlich unter der Voraussetzung, dass sie nicht feucht werden. Also auf das muss man auf jeden Fall bei der Lagerung achten, dass man sie so lagert, dass sie nicht feucht werden können. Es gibt dann natürlich auch eine Menge Lebensmittel, die eingelegt sind, also sauer oder salzig oder in Öl eingelegtes Gemüse zum Beispiel, Gurken, Kraut, rote Rüben, Paprika, Pfefferoni, Oliven und so weiter. Das ist also alles eingelegtes Gemüse, das sich ebenfalls ewig hält. Und Gleiches gilt natürlich auch für Obst. Also es gibt auch eingelegtes Obst in Dosen in der Regel. Ja, Birnen, Weichsel, Kirschen, alles Mögliche gibt es da. Also die kann man sozusagen ebenfalls gefahrlos lagern. Und bei diesen Dingen gehört jetzt da auch noch dazu, also die Marmelade zum Beispiel oder Honig sind ebenfalls Dinge, die man normalerweise bedenkenlos lange aufbewahren kann, auch auf einem Schiff. Natürlich muss man beim Öffnen, also ich sage jetzt bei Marmelade zum Beispiel ganz klassisch, immer aufpassen, dass man, wenn sobald sie geöffnet sind, dass man keinen Schmutz, keine Fremdsachen hineinbekommt, weil das Ganze dann natürlich schon zum Schimmeln anfängt. Aber wenn man da halbwegs aufpasst, dann halten sich solche Dinge natürlich auch, wenn sie geöffnet sind. Ja, eingelegt in Dosen gibt es natürlich auch zum Beispiel Bohnen oder Linsen oder Paradeiser. Die geschälten oder gewürfelten Paradeiser kann man sehr gut zum Soßen kochen, so als Grund. So eine rote Gemüsesoße, sage ich mal, kann man als wunderbare Soße und Beilage für eine Menge, für eben Nudeln oder für Reis zum Beispiel verwenden und kann hier sehr rasch sehr einfache Gerichte zaubern damit. Dinge werden in Dosen schon sehr lange eingelegt, schon vor vielen Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten, wo die Eroberer noch mit Segelschiffen um die Welt gefahren sind, um die Welt zu erobern bzw. zu entdecken, hat man schon Dosen benutzt. Anfänglich allerdings wenig erfolgreich, das heißt erfolgreich war es schon, allerdings ist die Mannschaft dann oft gestorben und man hat doch längere Zeit gebraucht, um zu erkennen, warum. Die Ursache dafür war, dass also die Dosen wurden verschlossen und mit Blei verlötet, dass sie sozusagen wasserdicht ist und wie man ja heute weiß und auch später herausgefunden hat, ist also Blei nicht besonders gesund, also ganz im Gegenteil, es ist nämlich giftig für den menschlichen Körper und führt also langfristig eben zu verschiedenen Übelkeitserscheinungen zuerst und dann später halt zum Tod. Aber heute ist es Gott sei Dank nicht mehr so, also die Blechdosen werden nicht mehr mit Blei verlötet. In der Fertiggerichtküche gibt es dann noch ein paar andere sehr praktische Sachen, die man hier problemlos benutzen kann und die auch sehr gut lagerbar sind. Also sie sind trockene Beilagen. Also zum Beispiel gibt es Kartoffelpüree, in der Regel in Kartons ist das, ist ein trockenes Kartoffelpüree und wird dann mit Wasser und Milch angerührt. Und die meisten Fertiggerichte schmecken heute also sehr gut, also nicht mehr so wie vor 20 Jahren, wo das alles zumindest meiner Erinnerung nach Maggi geschmeckt hat. Das ist heute nicht mehr so, es gibt eine Menge sehr guter Fertiggerichte und gerade Kartoffelpüree zum Beispiel oder Knödeln sind eine ideale Beilage und eine Abwechslung zu den sonst einfallslosen Spaghetti-Gerichten. Ebenfalls in die gleiche Kategorie gehört die Auswahl von verschiedensten Fertigsuppen, die es heute gibt. Auch diese sind meistens relativ schmackhaft. Da gibt es ja verschiedene Hersteller, das kann man ja vorher ausprobieren natürlich. Aber die kann man an sich ansonsten auch gefahrlos unter Anführungszeichen ewig aufheben und sind einfach aufzukochen und dann sind sie schon essfertig. Ich habe auf meinen Reisen immer Fertigsuppen mit, weil oft, wenn das Wetter dann doch rauer ist und man schon mehrere Stunden oder mehrere Tage im starken Wind bei Regen oder sonstigen widrigen Bedingungen unterwegs ist und manche dann vielleicht nicht so einen idealen Guster haben oder so oder mal zwischendurch, dass man eine Fertigsuppe sozusagen einfach zubereitet. Das ist einfach und das geht schnell, kann man auch gut essen. Also ich serviere das Ganze dann in einem Heferl natürlich und nicht in einem Suppenteller. Und das gibt gleich ein bisschen Wärme und Kraft auch wieder in solchen schwierigen Wettersituationen. Natürlich gibt es auch eine Menge Fertiggerichte in Dosen als sogenanntes Dosenfutter, Aufstriche oder Gulasch oder so weiter. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, muss ich sagen. Ich persönlich mag die auch nicht so. Also so Dosengulasch und solche Sachen sind jetzt nicht ganz so mein Fall. Obwohl ich auch ebenfalls auf längeren Fahrten immer Notfallsrationen dabei habe. Also auf jeden Fall 1 bis 2, kommt drauf an, wie lang die Reise ist. Natürlich, ja, aber ich sage mal, pro Woche nehme ich auf jeden Fall eine Notfallration in Dosen mit. Also ein Fertiggericht, ein komplettes Fertiggericht. Also zum Beispiel ein Dosengulasch, man kann nie wissen, was passiert. Und wenn alle Stricke reißen, hat man auf jeden Fall diese Dosen und die halten sich sozusagen ewig. Ja, dann kommen wir zurück zu anderen Lebensmitteln. Also nochmal kurz zusammengefasst, also besonders haltbar sind trockene bzw. getrocknete Lebensmittel, also Reis und Co. mit denen man eine Menge gute Sachen machen kann. Ich habe auch Brotbackmischungen schon mitgenommen und frisches Brot gebacken. Es funktioniert also auch sehr gut und schmeckt den meisten dann relativ gut. Bei den Brotbackmischungen ist dann vor allem beim kalten Wetter unter Umständen aber nur die Schwierigkeit, wie man das gehen lässt. Man sollte also einen warmen Platz finden oder muss sich gegebenenfalls mit dem Backrohr behelfen, dass man das ein bisschen temperiert, also nur ganz wenig natürlich, damit die Germ gehen kann. Man muss also diese Brotbackmischungen tut man einfach mit Wasser anrühren, dann lässt man das Ganze gehen und dann tut man das Brot backen. So im Wesentlichen steht aber drauf, wie das geht. Das ist also ganz einfach. Allerdings muss man eben die Germ, wie bei Germteig halt, vorher gehen lassen und dafür sollte es nicht kalt sein. Auch wichtig ist, dass man kein chloriertes Wasser benutzt. Also man sollte ein reines Wasser benutzen, wenn man sich beim Tankwasser nicht sicher ist, ob es chloriert ist oder beziehungsweise stabilisiert ist, dann lieber ein Wasser aus den Flaschen nehmen, weil das Chlor die Keime, also in diesem Fall ist es die Hefe, abtötet und dann geht das Brot nicht und es wird dann eher ein Ziegelstein und kein Brot. Aber warm ist es auf jeden Fall. Also, was gibt es sonst noch für Lebensmittel? Also ich komme da vielleicht einmal zum Fleisch. Also Fleisch an sich ist eher ungeeignet, weil es doch eine sehr geringe Haltbarkeitsdauer hat. Und es muss also gekühlt gelagert werden. Also wenn man frisches Fleisch kauft, dann sollte man das nicht tagelang aufheben, sondern relativ rasch aufbrauchen. Dementsprechend scheidet normales, rohes Fleisch langfristig also auch aus. Also ich sage mal auf Etappen, die eben 2 Wochen oder länger dauern. Zumindest sofern man es nicht speziell verpackt hat. Bei rohem Fleisch eignet sich das Vakuum zu verpacken. Es wird also luftdicht in einer Folie sozusagen verpackt und verschweißt. Das kann man normalerweise beim Fleischhauer, kann man sich das machen lassen, sich das Fleisch Vakuum verpacken zu lassen. Geöffnet aber funktioniert das Ganze auf jeden Fall nicht. Es verdirbt relativ rasch. Und das Problem hat man auch, wenn man es gekühlt sozusagen lagert. Wenn man einen guten Kühlschrank hat, dann funktioniert das. Aber Achtung, wenn es nicht vernünftig verpackt ist, dann kann natürlich der Saft auslaufen von diesem Fleisch, also wenn das jetzt nur in einer Folie oder so eingewickelt ist. Und das ist also aus hygienischen Gründen, sollte man das unbedingt vermeiden. Man muss also das Fleisch schon entsprechend verpacken, dass man halt dann nicht das Ganze im Kühlschrank drin hat, was eben hygienisch auch bedenklich ist und irgendwann einmal zum Riechen anfängt und so weiter. Besonders ungeeignet ist auch Faschiertes. Es ist eh hinlänglich bekannt normalerweise. Faschiertes verdirbt sehr rasch und sollte natürlich unbedingt, sagt man normalerweise, am ersten Tag, also wenn man es kauft, auch am gleichen Tag noch zubereitet werden. Also auf lange Sicht, also für längere Fahrten daher unbrauchbar, was so viel bedeutet wie normalerweise in Kroatien zum Beispiel die berühmten Cevapcici oder wo so, scheiden eigentlich aus, wenn man auf lange Reise geht. Oder auf längere Reise zumindest. Besser geeignet ist Selchfleisch zum Beispiel. Das kann man sowohl vakuumverpackt natürlich mitnehmen, da hält es besonders lang, aber auch unverpackt für eine gewisse Zeit lang. Oder auch ein Räucherspeck natürlich ist besonders haltbar, den braucht man nicht verpacken. Also nicht verpacken meine ich jetzt vakuumverpacken. Also den kann man so aufheben und ist also Räucherspeck überhaupt besonders, also ich nehme immer einige Kilogramm davon mit, also kommt natürlich auf die Crewgröße an, weil man den natürlich nicht nur so essen kann, sondern sehr oft auch eine schmackhafte Zutat zu Gerichten ist, in Würfeln geschnitten, mit Zwiebeln mit angeröstet und in viele Soßen, das kann man eigentlich überall hineingeben. Es gibt dem Ganzen immer durch das Fett und durch das Räucheraroma immer einen wunderbaren Geschmack, kann man fast überall dazugeben. Bei der Wurst verhält es sich ganz ähnlich. Am besten eignen sich Hartwürste und zwar im Ganzen, also ganze Wurststangen sozusagen, die man dann an einem luftigen Ort aufhängen kann. Ich hänge die dann normalerweise in der Kombüse gleich direkt auf. Oben hat man so einen Handlauf, da kann man die Wurst auch hinhängen. Oder man findet sonst irgendwo einen luftigen Ort, wo man die aufhängen muss. Wo man die aufhängen kann. Man muss also diese Würste nicht irgendwo im Kühlschrank lagern, normalerweise wenn es Hartwürste sind, sondern kann die einfach aufhängen. Das funktioniert im Sommer auch, ist kein Problem. Es kann manchmal sein, dass die Würste außen dann so einen leichten Schimmelbelag bekommen. Das macht im Normalfall aber nichts. Also man muss die sowieso schälen Und derartige Würste sind meistens in Plastikhaut verpackt und nicht in Darm. Da ist das sowieso egal. Ja, schneidet man das, also schält man das Ganze und das Ganze ist sozusagen weg. Aber wie gesagt, das passiert normalerweise nicht, wenn man sie schön luftig aufhängt und man braucht dafür also nicht den Stauraum im Kühlschrank verschwenden. Was man nicht machen darf, ist sie in irgendeiner Kiste, in irgendein Eck stellen, weil da beginnt das Ganze wunderbar natürlich zu schimmeln und das ist natürlich nicht erwünscht. Was ziemlich ungeeignet ist, sind Wurstaufschnitte, also Wurstaufschnitte sind eigentlich absolut ungeeignet, also aufgeschnittene Wurst, die man dann in Papier oder in fertig abgepackt in Plastik bekommt. Sobald die geöffnet sind, also verderben sie relativ rasch, müssen daher auch unbedingt im Kühlschrank gelagert werden, also brauchen hier Kühlschrankplatz und wenn sie dann geöffnet sind, dann im Kühlschrank, dann fallen die Wurstblätter heraus. Und außerdem hat man einen unnötigen Müllberg von dem Plastik. Also Wurstaufschnitte eignen sich definitiv überhaupt nicht. Vor allem dann, wenn man an längere Reisen denkt. Aber auch bei kurzen Reisen würde ich also unbedingt von aufgeschnittenen Würsten abraten. Gleiches gilt natürlich auch für Käse. Also Käse auch im Ganzen kaufen. Dann hat man sozusagen keinen... Also der Unterschied bei den Aufschnitt ist, hat man großflächig überall Sauerstoff dabei und Sauerstoff, weiß man ja, braucht man zum Legen, die Bakterien und die Schimmelpilze aber auch. Und wenn man das sozusagen im Ganzen hat, dann halten sich die Dinge auf jeden Fall länger. Also aufgeschnittene Dinge eher nicht kaufen, eher Hände weg davon. Frisches Obst und Gemüse sollte natürlich auch ausreichend vorhanden sein, also sehr haltbar sind. Kraut, Zwiebel, Knoblauch, Gurken, Zucchini, Paradeiser, Paprika, Kohlrabi, Fisolen, Äpfel, Zitronen, Ingwer, Weintrauben, Melonen und. Also sozusagen eine Menge Früchte, die man da und Früchte und Gemüse, was man also mitnehmen kann und was sich sehr lange hält. Auch hier gilt, dass diese Dinge müssen normalerweise nicht gekühlt werden. Die halten sich ebenfalls relativ lange, wenn man sie luftig, also nicht in einem feuchten Eck irgendwo, sondern unter Anführungszeichen luftig, also irgendwo trocken auf jeden Fall lagert, trocken und finster lagern, wo die Sachen also nicht ersticken. Etwas weniger geeignet sind Erdäpfel, unter Anführungszeichen. Erdäpfel müssen unbedingt trocken gelagert werden, wenn vor allem bei wärmeren Temperaturen, dass sie sonst relativ schnell kaputt werden. Wenn es kühler ist, dann ist es normalerweise kein Problem, wenn man sie trocken lagert. Also und man geht im November oder im Dezember in Kroatien segeln, ist das kein Problem. Ebenfalls relativ schnell verderben. Melanzani, Karotten sind auch nicht so haltbar. Auch Orangen und Mandarinen sind in der Wärme nicht sonderlich lange haltbar. Ja, und meistens bekannt, sehr schlecht haltbar und ungeeignet sind Bananen, Erdbeeren, Himbeeren und also sozusagen das weiche Obst. Das wird relativ schnell kaputt. Milchprodukte möchte man natürlich auch dabei haben und Eier, die werden dann oft diskutiert. Im Normalfall halten diese Dinge aber wesentlich länger, als man ursprünglich angenommen hat. Milch kann man im Normalfall ja in Form von Haltbarmilch mitnehmen, die sich also ungeöffnet normalerweise sehr lange hält und eben auch nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden muss. Joghurt, Sauerrahm, Frischkäse und so weiter muss man allerdings schon im Kühlschrank lagern. Also das sind von allen Dingen, die ich bisher aufgezählt habe, Dinge, die man definitiv in den Kühlschrank geben muss. Praktisch wäre bei solchen Verpackungen auf jeden Fall, also unbedingt, also bei Milch und bei Joghurt, dass man Packungen hat, die man auch wieder verschließen kann, also in der idealer Weise mit einem Schraubverschluss. In Österreich gibt es diese üblichen Becher mit den Folienverschlüssen, die sind also absolut ungeeignet auf einer Segeljacht, weil man das eben nicht mehr verschließen kann, beziehungsweise durch diese Folien eben das sowieso oft innerhalb kürzester Zeit kaputt ist oder kaputt gehen kann, sagen wir mal so. Ja, Hartwurst und Hartkäse habe ich schon erwähnt, muss man nicht zwingendermaßen im Kühlschrank aufbewahren. Also die Wurst sowieso nicht, den Käse kann man natürlich hineingeben, muss aber auch nicht unbedingt sein. Gleiches gilt auch für die Eier. Eier muss man normalerweise ebenfalls nicht im Kühlschrank lagern. Also man sollte sie natürlich nicht in die pralle Sonne legen, aber wenn man sie kühl und finster lagert, also ein idealer Platz irgendwo krängungssicher ist, zum Beispiel unterhalb vom Gasherd, hat man meistens noch so eine Klappe, wo man etwas hineingeben kann. Zum Beispiel, da kann man die Eier hineingeben. Dort ist es immer relativ kühl und da kann man sie relativ lange aufbewahren. Also überhaupt kein Problem, wenn man die 2 Wochen lang dort unten aufbewahren muss. Also die werden nicht so schnell kaputt. Wichtig bei den Eiern ist, dass man sie eben krängungssicher und schlagsicher, also in Eierkartons lagert. Und Eier sollte man mit der Spitze unter Anführungszeichen nach unten lagern. Eier haben ja eine runde und eine spitze Seite und die spitze Seite muss nach unten zeigen. Dann habe ich da ein paar Vorschläge zu den Mengen, also Verpflegungslisten und Verpflegungsmengen. Wie kommt man eigentlich immer zur Menge? Und da gibt es jetzt ein paar Überlegungen. Also zum einen sollte man natürlich für die Zwischendurchmahlzeit zum Mittag und natürlich auch fürs Frühstück und so weiter etwas parat haben. Also bei mir gibt es immer Frühstück, dann eine Jause, also Wurst, Käse, Oliven, Gemüse, was auch immer und eine warme Mahlzeit am Abend. Man muss sich also das separat überlegen. Zum einen natürlich die Gerichte, also die warme Mahlzeit und das andere sind die Zwischendurchmahlzeiten. Für die Zwischendurchmahlzeiten sage ich immer, wenn man sich jetzt vorstellt, man kauft sich eine Wurstsemmel im Supermarkt, dann sind in dieser Wurstsemmel sind dann ca. 5 Decker Wurst drinnen. Wenn man jetzt eine Crew mit 7 Personen hat und man möchte, dass jeder zu Mittag 2 Wurstsemmeln essen kann, dann muss ich also 7 mal 5 mal 2 Decker Wurst kaufen. Also 7 mal 10. 7 mal 10 sind 70 Decker, also das ist ein Dreiviertel Kilo Wurst. Ein Dreiviertel Kilo Wurst, das ist eine Stange Wurst, ungefähr eine normale Stange Wurst, so kann man sich das überlegen. Das heißt, wenn man eine Stange Wurst kauft, dann hat zu Mittag jeder 2 Wurstsemmeln gegessen. Natürlich braucht man die Semmeln auch dazu, aber die Wurst braucht man natürlich auch. Also so kann man sich sinnvoll überlegen, naja, wie lange kommt man denn damit aus? Und man kauft dann kiloweise Wurst und Käse ein und im ersten Moment erscheint einem das dann sehr viel vielleicht. Für Käse und so weiter gilt natürlich das Gleiche, sich immer ungefähr überlegen, ja, wie viel ist eine Person, wie viel hat man dafür satt, so und so viel Decker. Und wenn man das dann eben hochrechnet auf die Anzahl der Personen, dann bekommt man ungefähr ein Gefühl dafür, wie viel braucht man dann da eigentlich. Bei den Gerichten ist es so, man hat so ein paar Zutaten, man hat Fleisch, man hat eben Beilagen, also Erdäpfel, Reis, man hat Gemüse. Da muss ich ungefähr wissen, ja, wie viel von den einzelnen Sorten benötige ich pro Person ungefähr und dann kommt man auch zu den vernünftigen Mengen. Wenn ich also von Fleisch spreche, egal welche Art von Fleisch auch immer, ob das jetzt Steaks werden sollen oder ob das eben Koteletts werden oder ob das ein Schweinsbraten werden soll oder was auch immer, also irgendein Fleischgericht, dann kann man ungefähr rechnen. Man darf nie vergessen, dass bei solchen Turns meistens der Hunger relativ groß ist und man kann durchaus auch aufrunden, aber es ist nicht jeder gleich ein großer Esser, also zu viel sollte man natürlich auch nicht aufrunden. Also um es zurückzukommen, also fürs Fleisch, ich sage immer, naja, fürs Fleisch braucht man pro Person ca. 20 bis 25 Decker Fleisch, wenn das Fleisch also das Hauptgericht ist. Wenn man das multipliziert, bedeutet das also, das sind ca. 1,5 Kilo bis 1,75 Kilogramm Fleisch. Das benötigt man dann eben bei einer siebenköpfigen Gruppe, also ich bin jetzt von einer siebenköpfigen Crew ausgegangen, also 1,5 bis 1,75 Kilogramm Fleisch oder 2 Kilo, so genau ist es dann nicht, ja, dann hat man für eine Mahlzeit, also für ein Hauptgericht sozusagen, eben hier das Fleisch, dann braucht man aber auch noch natürlich eine Beilage dazu. Da könnte man jetzt Erdäpfel nehmen, wenn man Erdäpfel nimmt, dann kann ich sagen, pro Person rechne ich dann, damit es ja genug ist, ebenfalls 25 bis 30 Decker, also ein Viertel Kilo oder etwas mehr. Wenn ich das Ganze dann wieder mit 7 multipliziere, komme ich auf dann 1,5 bis 2 Kilogramm Erdäpfeln. Das ist dann die Menge, die habe ich für ein Gericht. Und wenn ich jetzt plane, ja okay, ich habe Erdäpfel, also ich habe jetzt in dieser ganzen Woche habe ich also drei Gerichte, wo ich Erdäpfeln als Beilage verwende, naja, dann muss ich eben 6 Kilogramm Erdäpfel einkaufen, sonst geht sich das nicht aus. Was hat man noch für Beilagen? Also Reis zum Beispiel. Reis kann man ebenfalls also als Beilage oder eben auch als Hauptgericht mit Gemüsereis oder so weiter verwenden, aber sage ich mal als Beilage, dann kann ich pro Person ungefähr rechnen 5 Decker Reis. Also trockenen Reis natürlich, wenn ich das mal 7 nehme, naja, dann sind das ungefähr 35 Decker. Also das ist etwas mehr als ein Drittel Kilogramm ist das ungefähr. Also so genau braucht man da nicht rechnen. Da sage ich, okay, dann nimmt man so einen Kaffeeheferl, das sind dann ungefähr 2 Kaffeeheferl und dann hat man auf jeden Fall genug Reis für die siebenköpfige Crew. Bei den Spaghetti ist es so, da sind die Spaghetti meistens natürlich das Hauptgericht. Ich rechne dann immer mit ca. 20 Decker Spaghetti pro Person. Wenn man das dann mit 7 multipliziert, also 20 Decker sind für eine hungrige Crew, wenn sie nicht so hungrig sind, ein bisschen weniger, aber ungefähr passt das schon, sind also 7 mal 2 sind 14, sind also 1,4 Kilogramm Spaghetti für die siebenköpfige Crew, dann sind sie auf jeden Fall satt. Und dazu natürlich noch das Sugo, Sugo ist extra. Was könnte man noch für Gerichte machen, wenn man sagt, okay, man macht ein Gemüsegericht, also man nimmt zum Beispiel Linsen oder Bohnen in trockener Form, also wenn man sie gekocht, also im Glas nimmt, fertig gekocht, da muss man natürlich aufpassen, weil die sind, also da ist das, die sind natürlich feucht und dann braucht man mehr Menge natürlich, aber wenn man sie trocken kauft, dann ist es so ähnlich wie bei Reis. Wenn man also als Hauptgericht allerdings das Gemüse nimmt, muss man natürlich ein bisschen mehr nehmen. Das heißt ja ungefähr 7 Decker von den Linsen oder Bohnen Trockengewicht pro Person ungefähr. Ja, wenn man das also mal 7 nimmt, 7 mal 7 ist 49, ist ungefähr ein halber Kilo trockene Bohnen bzw. trockene Linsen, damit das dann ungefähr für ein Hauptgericht reicht. Wobei da muss man natürlich also nicht nur jetzt die Bohnen oder die Linsen essen, da kann man klassischerweise bei den Linsen zum Beispiel Knödeln dazu machen. Da nehme ich die Fertigknödeln, von denen ich vorher gesprochen habe. Die gibt es in ein Paket fertig sozusagen verpackt. Die muss man dann kochen und ein paar Minuten kochen, dann sind die schon fertig. Bei Bohnen kann man natürlich auch gerne Knödeln dazu machen, man kann aber auch Reis dazu machen oder wie auch immer. Wenn man Reis dazu braucht, habe ich vorher schon gesagt, okay, so und so viel Reis brauchen wir, also kochen wir 2 Heferl Reis dazu. Und dann ist die Crew schon satt. Was kann man noch kochen? So als Grundzutat, ja, Würste zum Beispiel. Ja, da nehmen wir 1 bis 2 Paar Würste pro Person. Kann man rechnen, also jetzt mal ohne Beilage gerechnet natürlich, sind also 10 bis 14 Paar Würste, also Frankfurter oder Debreziner oder irgend so etwas. Und dann gibt es natürlich eine Beilage dazu, da kann man ein Kraut dazu machen oder eben auch Knödeln dazu machen oder man kann ein Kartoffelpüree dazu machen. Kartoffelpüree, auch schon erwähnt, gibt es fertig im Sack, also beziehungsweise fertig eben im Karton, kann man einen Kartoffelpüree dazu machen und dann haut man auch noch einen Spiegelei in die Pfanne und jeder ist glücklich, er bekommt ein paar Würste, Kartoffelpüree und ein Spiegelei dazu. Also eine wunderbare Mahlzeit für eine Crew, die brav gearbeitet hat und eh schon etwas kalt ist draußen, weil so viel geregnet hat und so weiter und dann hineinbekommt und was Warmes zu essen bekommt. Ja, was kann man noch für Gerichte machen? Erdäpfelgulasch zum Beispiel mit den Grundzutaten, die ich da jetzt schon genannt habe, kann man sich auch schon jetzt da die Menge überlegen, die man für das Erdäpfelgulasch braucht. Wir haben also 7-köpfige Crew, also nehme ich gleich mal 2 Kilogramm Erdäpfel und dann schneide ich noch natürlich jetzt nicht 14 Paar Würste dazu, das wäre natürlich zu viel, weil 2 Kilogramm und 14 Paar Würste ist ein bisschen gar viel. Ich schmeiße dann noch 3 Paar Frankfurter dazu. Und 2 Dosen geschälte Paradeiser dazu und das Ganze würzen und das Ganze funktioniert schon wunderbar. Genauso Schinkenfleckerl, natürlich nicht 1,5 Kilo Nudeln nehmen, weil man hat ja bei den Schinkenfleckerl auch noch den Schinken drin. Also nehme ich nur 1 Kilogramm Nudeln zum Beispiel und schmeiße einen halben Kilo Schinken dazu und noch einen Viertel Liter Oberst dazu. Und die ganze Sache ist schon fertig und für alle genug. Und so in etwa muss man rechnen, also dass man sozusagen für ein paar Grundzutaten, die man für Gerichte braucht, ungefähr die Mengen weiß und dann kann man sich eigentlich die Mengen für alle anderen Gerichte auch ungefähr herleiten, dass es von der Menge passt, weil es gibt auf jeden Fall nichts Schlimmeres, als wenn man eine hungrige Crew hat und zu wenig gekocht hat, also sollten die Mengen unbedingt passen. Da könnte ich jetzt natürlich noch sehr lange über verschiedene Gerichte erzählen. An dieser Stelle möchte ich aber zum Ende kommen, ja, sonst der Podcast doch etwas zu lang wird. Ich habe nur hier noch meine Liste mit den klassischen Anfängerfehlern, ein paar Tipps, die man berücksichtigen sollte, wenn es ums Lebensmittel geht, Lebensmittel einkaufen und ums Bunkern, also sozusagen das Verstauen und Versorgen des Schiffes eben mit Lebensmitteln. Also zum einen, noch einmal wiederholt, schlecht haltbare Lebensmittel unbedingt vermeiden, beziehungsweise eben nur gezielt einkaufen. Also gezielt einkaufen bedeutet nur einkaufen, wenn ich es unmittelbar verwerten kann. Dazu zählt natürlich auf jeden Fall das rohe Fleisch und unbedingt natürlich das Faschierte. Besonders aufpassen mit dem Faschierten. Und ebenfalls Hände weg von aufgeschnittenen Wurst und Käse, weil die eben sehr schlecht haltbar sind und auch sehr schlecht lagerbar sind, da sie im Kühlschrank eben, wenn man immer an Wellengang und so weiter denkt, nicht praktisch lagerbar sind. Ebenfalls vermeiden sollte man jede Art von Lebensmittel, das in, ich nenne es mal, unpraktischen Verpackungen aufbewahrt ist. Also dazu zählen ganz besonders große Flaschen, beziehungsweise Kanister, also so 5 Liter Kanister mit Wasser oder Öl oder Wein, erscheinen zwar vielleicht im ersten Moment verlockend, sind sie aber nicht, da man diese großen Gebinde erstens einmal nicht vernünftig verstauen kann am Schiff und zum zweiten ist es dann mit dem Ausgießen überhaupt bei Wellengang auch etwas mühsam. Also es ist besser, doch mehrere kleine Flaschen zu kaufen als so große Kanister, die sind sehr unpraktisch. Ebenfalls unpraktisch sind eben weiche Gebinde, also irgendwelche, also wie klassischerweise zum Beispiel Mozzarella im Plastikbeutel oder eben Joghurtbecher mit den Folienverschlüssen, die werden sehr schnell kaputt und dann hat man also die ganze Sauce dann im Kühlschrank und das ist dann auch unangenehm. Ebenfalls unpraktisch sind nicht wiederverschließbare Verpackungen, sofern notwendig, also bei Milch normalerweise. Also wenn man da Milch im Tetrapack ohne Schraubverschluss oder so, ist ziemlich unpraktisch. Ebenfalls unpraktisch zum Beispiel ist Butter im Folienpapier. Da ist es also besser, sich die Butter in so einer Tasse zu kaufen, beziehungsweise die Butter umzuverpacken, also herauszunehmen aus der Folie und eben in einen entsprechenden Butterbehälter zu geben. Also das gilt natürlich jetzt nicht nur für die Butter, sondern auch für andere Lebensmittel, dass man die gegebenenfalls umpackt, eben in andere Verpackungen am Boot dann, damit hier eben kein Malheur passiert. Ebenfalls unpraktisch sind Eier in großen Eierkartons, also diese großen quadratischen Eierkartons, wo 30 oder 40 Stück Eier drauf sind, je nachdem gibt es verschiedene. Es ist besser, mehrere 10er-Kartons zu kaufen, weil man die schlicht und einfach besser verstauen kann und besser schlichten kann und die Dinge auch nicht auseinanderfallen als diese großen Eier-Tabletts. Und auch ein Klassiker, keine riesigen Wassermelonen kaufen, besser mehrere kleine kaufen, weil die großen Wassermelonen kann man meistens nicht vernünftig verstauen, beziehungsweise wenn man einen Platz gefunden hat, dann muss man die ja irgendwann mal anschneiden und dann wird sie angeschnitten, nur kein Mensch kann eine ganze, beziehungsweise keine Crew kann so eine ganze 20 Kilo Melone auf einmal essen, also bleibt die zweite Hälfte über, die bleibt dann im Kühlschrank über, wird hier mit Alufolie umwickelt und dann bei der nächsten Lage kugelt das durcheinander und dann liegt das 2 Tage drinnen und dann mag es sowieso keiner mehr essen und im Endeffekt landet die Melone dann im Meer, beziehungsweise die halbe Melone, also hätte man gleich mehrere kleine Melonen kaufen können. Generell sollte man beim Einkaufen von Lebensmitteln natürlich auch an die Umwelt denken und hier nicht unnötige Plastikverpackungen und sonstige Dinge kaufen, die man nachher wieder entsorgen muss. Da werde ich diesem Thema aber einmal einen eigenen Podcast widmen, wo es speziell nur um Umwelt, Umweltschutz und ähnliche Themen geht. Ich möchte hier also zum Ende kommen. Ich möchte da auch noch auf andere Kanäle von mir verweisen. Ich habe auf freeskippers.at/media findet ihr einen Überblick. Ich habe nämlich auch noch einen YouTube-Channel. Auf diesem YouTube-Channel berichte ich normalerweise, da habe ich meine sogenannten Live-Berichte, nenne ich sie immer. Das sind also ganz kurze, meistens 1, 2, 3 Minuten Videos, die also nahezu live von meinen Segelturns sind, wo in irgendeiner Situation halt ich irgendetwas berichte. Also den Link dazu findet ihr auf www.freeskippers.at/media. Dort findet ihr den Link zu meinen Podcasts eben auch und zu meinem YouTube-Channel. Dann freue ich mich natürlich jederzeit auf Feedback. Ihr könnt mir natürlich hier auf ebenfalls freeskippers.at bei diesem Podcast gerne einen Kommentar hinterlassen oder natürlich auch auf meiner Facebook-Seite unter www.facebook.com/bhseiler. Da könnt ihr jederzeit was posten oder natürlich auch einfach per E-Mail an bernhard@freeskippers.at. Ich freue mich natürlich auch immer auf gute Bewertungen, überall wo ihr diesen Podcast hört, egal ob auf Android oder auf iOS, in iTunes Store oder sonst irgendwo, könnt ihr überall ein paar Sternchen hinterlassen für meinen Podcast, wenn es euch gefällt. Das geht natürlich auch auf meiner Facebook-Seite, facebook.com/bhseiler, könnt ihr natürlich auch eine Bewertung abgeben und mir erzählen, wie gut euch der Podcast gefallen hat. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viertein.